Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann heute Morgen. Und dass auf dem Weg hierher dachte ich, boah, ich bin ja lange nicht da gewesen. Jetzt zu hören, dass ich das letzte Jahr am meisten von allen Gastpredigern da war, war dann auch so interessant. Aber Corona ist, hat ja schon manche Dinge anders gemacht, dass man sich immer fragt, wie wird es nächste Woche sein? Und wenn man die Zeitung nicht oder im Internet die Nachrichten alle 2 Stunden überprüft, ist man schon hoffnungslos. Ja, außer Berührung ja mit der Wirklichkeit. Aber heute ist mein Thema: Es gibt keine Ungläubigen. Nicht einmal die Atheisten sind es. In Zesen habe ich diese Predigt zuerst gehalten. Meine Frau Sophia meinte schon vorher zu mir, hey, das kannst du so nicht sagen. Ich sagte zu ihr, nee, doch, ich kann das so sagen. Weil in Zesen habe ich gesagt, es gibt keine Atheisten. Und dann auch in Zesen war die Reaktion, das Feedback so, du kannst es wirklich so nicht sagen. Ich habe versucht, das auch aufzufangen, indem ich gesagt habe, wenn ich sage, es gibt keinen Atheisten, was ich damit ausdrücken wollte, es gibt keinen Ungläubigen. Ein Atheist sagt ja normalerweise, und wir haben ja mit diesem Erbe hier in dieser Gegend zu tun, in der wir leben, aufgrund des Kommunismus oder des Erbe des Kommunismus. Eine Definition lautet, ein Atheist oder Atheistin sind Anhänger von Atheismus. Atheismus dann ist eine Weltanschauung, die die Existenz eines Gottes verneint bzw. bezweifelt. Also ist es falsch zu sagen, es gibt keinen Atheisten, weil Atheisten können ja an Gott zweifeln, an ihn nicht glauben. Aber mein Punkt ist, es gibt keine Ungläubigen. Nicht einmal die Atheisten sind es. Denn ein Atheist sagt ja eigentlich grundsätzlich oder umgangssprachlich, ich glaube an nichts. Ja, ihr alle Leute, ihr glaubt vielleicht an Gott. Für einen Atheisten ist der Glaube an sich das Böse schlechthin. Er würde wahrscheinlich ein Kreuz schlagen, wenn er daran glauben würde, wenn ihm jemand begegnet, ja, der ein Christ ist. Der Glaube sei etwas für die Schwachen, die eine Krücke für ihren Alltag brauchen. Wir aber, wir glauben nicht. Wir sind Atheisten und wir sind stolz drauf. Denn wir brauchen den Glauben nicht. Wir kommen auch ohne den Glauben sehr gut zurecht. Ach ja? Das ist meiner Meinung nach eine sehr steile These. Am Gymnasium in Münster, Westfalen, hatte ich jahrelang eine Lehrerin, die mir immer wieder vorpredigte, der Glaube ist der Trost der Dummen. Wenn du es wirklich wissen würdest, wenn du wirklich intelligent wärst, Amadeus, dann würdest du nicht glauben. Ich möchte aber oder habe schon mit meiner starren These gekontert, dass ich sage, es gibt keinen, nicht einen einzigen Ungläubigen, nicht eine einzige Ungläubige auf dieser Welt. Denn wir alle glauben an etwas. Dieser Glaube dann, egal was es ist, kann eine Ersatzreligion sein. Denn der Glaube ist, der Duden sagt, der Glaube ist zuerst gefühlsmäßige, nicht von Beweisen, Fakten oder Ähnlichem bestimmte unbedingte Gewissheit oder Überzeugung. Das ist schon tendenziös geschrieben. Die zweite lautet religiöse Überzeugung bzw. Religion oder Bekenntnis. Das heißt, nach der Meinung der Welt da draußen gibt es 2 Gruppen von Leuten. Leute, die glauben und Leute, die wissen. Und Christen gehören per Definition nicht zu den Leuten, die wissen, sondern die nur irgendetwas glauben. Und der Glaube wird dabei immer so dargestellt, dass er die uneheliche Schwester von Wissen sei. Wissen gut, Glaube schlecht. Und da die Christen glauben, sind sie die Schlechtesten unter den Menschen. Ich kann mich aber an Gedichte erinnern in der Schule in Lettland zu Zeiten der Sowjetunion. Die Gedichte waren wie alte Kirchenpsalmen an Gott gerichtet. Nur kam der Gott des Himmels darin nicht vor, sondern ein anderer Übervater. In Deutschland, ich habe dann rumgesucht, gibt es auch in Deutschland solche Gedichte, habe eins gefunden von Johannes R. Becher und mit einer Musik von Hans Eisler vertont. Ich lese nur ein paar Strophen vor. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher, durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Brot. Und Lenins Worte wurden Armeen gegen die Hungersnot. Er ahnte schon. Das Gedicht heißt, er rührte an den Schlaf der Welt und handelt von Lenin, den Übervater des menschenverachtenden Bolschewismus, aus dem der menschenverachtende Kommunismus entstand. Und in diesem Gedicht wird ein Glaube an Lenin sichtbar, der den Glauben der Christen an Gott in den Schatten stellt. Das Gedicht, woran ich mich erinnere in der Schulzeit in Lettland, was in den Lehrbüchern war, handelte davon, dass wir Menschen Lenin Dank dafür aussprechen, dass wir eine reiche Ernte eingefahren haben. Und denke ich, geht es denn noch besser? Ich bin in einem kommunistischen Land aufgewachsen, in der ehemaligen Sowjetunion. Das heißt, direkt an der Quelle, mehr oder weniger. Und ich kann persönlich bezeugen, dass das Gedicht keine Fakten darstellt, sondern die Realität auf eine sehr verstörende Weise verfälscht. Und das Gedicht oder solche Gedichte stellen somit eine nur quasi religiöse Verehrung von Lenin durch die kommunistischen Atheisten dar, die Menschen, die sich rühmen, nicht zu glauben. Und dadurch glauben Atheisten somit auch sehr wohl an etwas oder an jemanden. Und in manchen Fällen tun sie es sogar wider besseres Wissen. Und weshalb ist das so? Weil wir Menschen nicht anders können, als zu glauben. Das gehört zu dem, wer wir sind. So sind wir gemacht. In einem Artikel der Wochenzeitung Zeit steht der folgende Satz: Ist er, wie zunehmend mehr Menschen, Atheist, glaubt er womöglich an Technologie und Bionahrung, an sozialen Frieden und Nachbarschaftshilfe? Oder konkreter, ist er zum Beispiel Lehrer? Glaubt er vielleicht an die Kraft der Poesie und humanistische Bildung? Ist er Analyst an den DAX und die Börse? Der CEO, also Geschäftsführer, glaubt an Kapitalakkumulation und Höhlenmeditation. Der Unternehmer an ewigen Fortschritt und Reiki. Der Chemiker an das Reich des Kohlenstoffs und die digitale Second World. Der Astrophysiker an ferne Galaxien. Der Psychoanalytiker ans Unbewusste. Die Esoterikerin an spirituelle Energien. Die Linke an die Revolution. Die Rechte an die Kernfamilie. Der Liberale an die Freiheit. Fällt bei all dem nicht etwas ins Auge? An irgendetwas glauben alle. Das persönliche Wohlergehen, die Definition eines gelingenden Lebens, so scheint es trotz aller Diesseitigkeit, kommt ohne Glauben nicht aus. Man muss nicht an Gott glauben, um zu glauben. Man muss nicht Katholik sein, um anzubeten. Man muss sich nicht zum Protestantismus bekennen, um seinen Nächsten zu lieben. Wer aber glaubt, der Mensch komme ohne Glauben aus, der glaubt somit erstens selbst und macht zweitens die Rechnung ohne die Spezies Mensch. Das heißt, der Mensch glaubt, weil er gar nicht anders kann, als zu glauben. Der Mensch ist von Natur aus religiös und auch der Atheist ist ein Homo naturaliter religiosus. Gibt es Beweise für eine solche These? Gibt es. Ausgerechnet durch die Wissenschaft. Soweit die Artikel in der Zeit. Und das heißt, weil wir Menschen so sind, gibt es unter uns eigentlich keinen Atheisten und auch keinen Agnostiker. Und die Öffentlichkeit sollte eigentlich gemeinsam mit der Bibel bezeugen, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, im Hebräer 11. Und das war mein erster Punkt. Der Glaube an sich ist zu Unrecht verschrien. Denn jeder glaubt, ob nun Christ oder Atheist, ein Muslim oder Agnostiker, ein Hindu oder Humanist, ein Pantheist oder Naturalist. Der Glaube gehört zum Alltag wie Wasser zum Leben, Seife zum Händewaschen, Eier zu Eierkuchen. Und mein zweiter Punkt ist somit, der Glaube erst macht deinen Alltag lebenswert. Stell dir das mal vor. Du gehst zum Bäcker und kaufst eine Tüte Brötchen. Es gehört Glaube dazu, die Brötchen dann später zu Hause bedenkenlos zu verzehren. Die Tüte einfach zu öffnen und anfangen, sie zu belegen und dann aufzuessen. Stell dir vor, du kommst nach Hause und das Erste, was du zuerst tust, ist, du baust ein kleines Chemielabor wie Sherlock Holmes auf. Und dann überprüfst du jedes einzelne Brötchen, ob es tatsächlich aus Weizen hergestellt ist. Ob da nicht was anderes drin ist. Und nachher überprüfst du jeden Joghurtbecher einzeln, ob er tatsächlich Joghurt enthält oder ob er vielleicht doch giftig ist. Keiner von uns tut das. Wir lesen vielleicht die Inhaltsangaben durch, um zu schauen, was da drin ist. Aber wir vertrauen dann darauf, dass die Inhaltsangabe die Wahrheit erzählt. Und wir glauben also, und das tun wir an jedem Tag, einzelnen Tag unseres Lebens, an jedem einzelnen Moment unseres Alltags. Ein fremdes Auto ausleihen und damit fahren. Wenn ich den Mitsubishi von Kajuwe mir ausleihen würde und er drei Pedale hat, gehe ich grundsätzlich davon aus, der rechte ist Gas. In der Mitte ist Bremse und links ist die Kupplung. Das ist Glaube. Es könnte ja auch andersherum sein. Und wenn ihr lacht, ich weiß es von einem, dem das Auto in England umgebaut wurde, weil er einfach durch eine Behinderung ein Bein nicht nutzen kann. Also wurden bei ihm die Pedale vertauscht. Also das gibt es schon. Aber es gehört Glaube dazu, das Auto deines Freundes zu nehmen und damit zu fahren, weil du vertraust darauf, dass es so ist, wie du es kennst. Am Straßenverkehr teilnehmen. Ich mag diese Gegend hier, Deutschland, so die Hügel und die Kurven und so weiter. Aber du hältst ja nicht mit deinem Auto vor dem nächsten Hügel an, fährst rechts ran, steigst aus, läufst über den Hügel und guckst, ob die Autos jetzt nicht auf deiner Seite entgegenkommen. Du vertraust darauf, du glaubst, dass auch die anderen Leute sich an die Straßenregeln halten. Das heißt, Glaube gehört zu deinem Alltag, so wie Wasser zum Leben. Ich habe mal einen Witz gehört von einem Taxifahrer in Südamerika. Der Passagier steigt bei ihm ein und sie fangen an loszufahren und er düst bei jeder roten Ampel über die Kreuzung. Und der schwitzt da Blut hinten aus totaler Angst und betet wie verrückt. Und dann sieht er in der Ferne die Ampel langsam auf grün springen und sagt, oh, Gott sei Dank, irgendwie ein bisschen Normalität. Aber vor der grünen Ampel bremst der Taxifahrer ab. Der Passagier sagt, wieso tust du das? Naja, bei Rot kommen meine Kollegen ja über die Kreuzung geflitzt. So ist es natürlich nicht. Wir glauben daran, dass die anderen Leute sich an die Regeln halten und dann leben wir auch so. Oder wenn angesagt wird, dass um 14.11 Uhr die S-Bahn abfährt, dann gehen wir zur Haltestelle, sodass wir um 14.11 Uhr da sind. In Berlin könnte es vielleicht knapp werden ein bisschen, aber das hat ja nichts irgendwie so mit dem Fahrplan zu tun. Trotzdem glauben wir daran. Das ist Glaube in Aktion. Darauf zu vertrauen, dass wenn hier der Gottesdienst um 10 beginnt, dass der Gottesdienst dann auch um 10 beginnt. Wenn die S-Bahn um 14.11 Uhr abfährt, dass die S-Bahn, dass wir dann um die Zeit dort wirklich auf dem Bahnhof sein werden. Jeder Atheist glaubt. Jeder Mensch glaubt. Ohne Glauben könnten wir gar nicht hier leben. Dann gibt es natürlich auch einen Glauben, der über die alltäglichen Dinge hinausgeht. In Lettland ist mir das passiert. Habe bei einer Evangelisation die Leute vorne begrüßt und ich wollte einer Frau die Hand schütteln und sie zuckt zurück und sagt, nein, nein, auf keinen Fall. Wir würden die Hände über der Türschwelle schütteln. Das geht nicht. Und ich denke so irgendwie, Aberglaube, was Menschen sich vorstellen, was man nicht tun darf, oder es kommt der schwarze Katze von der falschen Himmelsrichtung und die Leute drehen um und fahren nach Hause. Sowas gibt es auch. Ein Aberglaube, der nichts mit Realität zu tun hat, aber trotzdem ein Glaube. Und so glauben alle an etwas. Und dann alles, was die Stelle von Gott in unserem Leben eingenommen hat, das kann oftmals unser Gott sein, dem wir alles andere unterordnen. Sei es nun Geld oder Macht, Bildung oder Abstammung, unser Aussehen oder unser Ansehen, unsere Kinder oder unser Besitz. Aber wir alle glauben. Und eigentlich ist das auch gut so, denn die Bibel bezeugt wieder in Hebräer 11, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also ist der Glaube zu Unrecht verschrien. Der Glaube erst macht den Alltag lebenswert. Und der Glaube macht auch die Ewigkeit erfahrbar. Das ist mein dritter Punkt. Und dieser Glaube dann an einen Gott im Himmel basiert nicht auf Theorien, Legenden oder Märchen. Ich glaube, das müsst ihr verstehen mit dem Glauben. Der Glaube ist nicht einfach im luftleeren Raum. irgendein Gefühl, irgendetwas, was ich so spüren habe, dann sage ich, dann glaube ich. Der Glaube basiert auf Wahres, auf Fakten und Tatsachen, auf Berichte von Augenzeugen, die diese Wahrheit manchmal sogar bis zu ihrem eigenen Blut bezeugt haben. Und es wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. Der Apostel Paulus sagte schon vor Hunderten von Jahren in 1. Korinther 15, in den Versen 12 bis 20, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden dann aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Aber nun ist Christus aus den Toten auferweckt und er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Und sogar davor, im selben Kapitel, ab Vers 1, schrieb Paulus schon, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, dass ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften, und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Und zuletzt von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Das heißt, Paulus schreibt hier ganz eindeutig, Leute, der Glaube hat nur Sinn, wenn das, woran ihr glaubt, wahr ist, wenn ihr auf Fakten beruht. Und deshalb sagt auch Paulus, Leute, wenn ihr es nicht glaubt, dann fragt von mir doch die Adresse, ich werde euch 500 Visitenkarten geben. Geht und überprüft es, wenn ihr das nicht glauben wollt. Weil hier sind wir Augenzeugen. Wir glauben nur, weil es Fakten gibt. Glaube ist somit ein Vertrauen. Und Petrus bezeugt ja ähnlich in seinem zweiten Brief. Schreibt ihr, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Manchmal muss man penetrant etwas wiederholen. Ja, so wie schon Martin Luther gesagt hat, der angegriffen wurde deshalb, dass er immer wieder jede Woche das Evangelium predigen würde. Darauf hat er gesagt, aber meine Leute vergessen es jede Woche. Und wir hatten ja vorher auch gehört, dass man sich oftmals an Predigten sich nicht erinnern kann. Oder heute Morgen, ich habe hier stille Zeit gemacht, habe zwei Kapitel im Lukas-Evangelium gelesen und auf dem Weg hierher im Auto, als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich bei mir, was hast du eigentlich gelesen? Und ich versuche drauf zu kommen, was ich eigentlich gelesen habe, weil es war ja viel und ich habe es nicht auf die Reihe bringen können. Das heißt, wir vergessen ziemlich leicht, ziemlich schnell. Und deshalb sagt Petrus, er will es nicht versäumen, uns immer wieder zu erinnern. Deshalb haben wir die Schrift, dass wir immer wieder nachlesen können. Beruht mein Glaube auf Fakten oder ist ein totaler Schwachsinn? Denn ich wäre der Erste, der meinen Glauben an Jesus Christus aufgibt, wenn er nicht stimmt. Weil dann wären wir alle ganz schön blöd, wenn wir einen Glauben aufrechterhalten würden, der keine Basis, der keine Grundlage hat. Wir sind nicht kluge, sondern in Legenden gefolgt, schreibt Petrus weiter, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als seine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her gehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Die Verklärung Jesu. Davon redet hier Petrus. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenschein aufgeht in euren Herzen. Und dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und dann die Wiederholung ist Mutter allen Lernens. Apostel Johannes bezeugt in seinem ersten Brief, 1. Johannes 1, die ersten vier Verse, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. So bezeugen die verschiedenen Autoren der Bibel, dass wir keinen Legenden gefolgt sind, sondern haben mit eigenen Augen gesehen, haben mit eigenen Ohren gehört. Und wir bezeugen euch die Wahrheit all dessen, was wir erlebt haben. Das heißt, ein Christ, der an Gott glaubt, ist keiner, der eine nicht von Beweisen, Fakten und Tatsachen bestimmte Gewissheiten und Überzeugungen vertritt, sondern gerade das Gegenteil. Denn jeder von uns ist doch von etwas überzeugt und glaubt daran. Ein Christ verlässt sich nur auf die Tatsachen der Augenzeugenberichte und bekennt mit Freude die Tatsache, dass Jesus Christus der wahrhaftige Sohn Gottes ist. Wie auch der römische Offizier, der die Kreuzigung Jesu leitete. Nachdem er alles erlebt hatte, einschließlich der Finsternis mitten am Tag und dem Beben, der die Erde erschütterte, nach all dem rief dieser hartgesottene Soldat aus: Wahrlich, dieser war der Sohn Gottes. Was der Legionär zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wusste, aber die Nachfolger Jesu später erlebten, ist, dass Jesus nicht nur war, er ist nicht nur gewesen, sondern durch die von Freund und Feind bezeugte Auferstehung ist Jesus auch. Und er bleibt in alle Ewigkeit der Sohn Gottes. Weil Augenzeugen etwas berichten, weil Fakten dargestellt werden, weil sie uns berichtet worden sind und die Tatsachen das belegen, deshalb fordere ich dich heraus, deine Überzeugung und deinen Glauben an Jesus Christus zu bekennen. Wenn es nicht stimmen würde, dann bin ich das größte Schwein und der gewaltigste Lügner. Und ich würde das nicht tun und selber nicht glauben, wenn es nicht wahr ist. Es gibt keine Ungläubigen. Wir alle glauben. Die Frage ist nur, woran du glaubst. Und ob dein Glaube fähig ist, dich durch deinen Alltag hindurchzutragen. Mein Cousin Emmanuel meinte eines Tages zu mir, dass er mich um meinen Glauben beneidet. Und was er damit meint, ist mein Glauben an Jesus Christus. Und meine Antwort war, das ist doch nicht wahr. Mein Glaube ist genauso stark wie dein Glaube. Denn was tut der Kerl? Emmanuel schnallt sich einen Rucksack um und springt aus dem Flugzeug. Er macht Fallschirmspringen. Mich reizt es wirklich, Fallschirmspringen zu gehen. Aber Leute, ich habe Angst. Ich stelle mir vor, was passieren könnte, wenn das Ding nicht aufgeht. Okay, du hast einen Ersatzschirm. Was ist, wenn der Ersatzschirm nicht aufgeht, so Murphy's Law, und dann kommst du mit einer riesen Geschwindigkeit nach unten an und hoffst, dass da irgendwie was Weiches, wie eine Schafherde, aber irgendwas, wo du vielleicht reinfahren könntest. Leute, ich habe nicht den Glauben, aus dem Flugzeug mit einem Rucksack auf dem Rücken rauszuspringen. Er aber hat diesen Glauben. Das heißt, sein Glaube ist genauso gewaltig wie meiner. Der Unterschied ist nur das Objekt unseres Glaubens. Der Unterschied zwischen mir und einem Atheisten ist nur, worin setzt er seinen Glauben und worin setze ich meinen Glauben. Das ist der einzige Unterschied. Wir alle, wir beide glauben. Nur das Subjekt des Glaubens ist anders. Ich hatte euch schon mal, nicht in meiner letzten Predigt, sondern schon vor längerer Zeit mal erzählt von Richard Wurmbrand, in Rumänien geboren. Ein Pfarrer, der von den Kommunisten verhaftet, immer wieder aufs Heftigste gefoltert wurde, damit er sich von seinem Glauben an Jesus Christus lossagt, was er nie tat. Und dann von einer solchen Begebenheit berichtet Richard Wurmbrand selber. Ein Politoffizier fragte ihn im kommunistischen Rumänien, wie lange noch willst du an deiner dummen Religion festhalten? Und ich sagte ihm, so schreibt Wurmbrand, ich habe eine unzählige Zahl von Kommunisten erlebt, die auf ihrem Sterbebett bereut haben, dass sie ohne Gott gelebt hätten. Sie riefen dann Christus an. Können Sie sich vorstellen, dass ein Christ auf seinem Sterbebett bereuen würde, dass er ein Christ gewesen sei und daraufhin zu Marx oder Lenin rufen würde, um ihn von seinem Glauben zu retten? Der Atheist fing an zu lachen. Das ist aber eine scharfsinnige Antwort, sagte er. Ich fuhr fort, schreibt Wurmbrand, wenn ein Ingenieur eine Brücke gebaut hat, die Tatsache, dass eine Katze diese sicher überqueren kann, ist noch kein Beweis, dass die Brücke gut sei. Ein ganzer Eisenbahnzug muss die Brücke überqueren, um ihre Stärke und Tragfähigkeit zu beweisen. Die Tatsache, dass Sie ein Atheist sein können, wenn alles gut läuft, ist noch kein Beweis, dass der Atheismus wahr ist. Denn in Zeiten großer Krisen wird der Atheismus nicht tragfähig sein. Wurmbrand erzählte noch, wie aus den Büchern von Lenin bewies, dass Lenin, selbst nachdem er schon an die Macht in der Sowjetunion gekommen war, immer wieder betete, als die Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Und ich kann heute Morgen hier mit unzähligen anderen Menschen bezeugen, dass der Glaube an Jesus Christus trägt, weil er auf Tatsachen beruht. Er beruht auf Fakten. Jesus Christus ist echt, er ist real und er ist da, auch hier und heute. Der Theologe Wolfhard Pannenberg sagte einmal, die Beweislage zugunsten der Auferstehung Jesu ist so gewaltig, dass keiner sie in Frage stellen kann, außer aufgrund ja von zwei Dingen. Erstens, sie ist ein sehr ungewöhnliches Ereignis. Und zweitens, wenn sie an die Auferstehung glauben, dann werden sie ihr Leben verändern müssen. Und das, was Pannenberg hier sagt, das ist das eigentliche Problem. Nicht der Glaube an sich wird verschrien. Lasst euch nicht verrückt machen. Lasst euch nicht beschimpfen, wenn jemand sagt, ah, du glaubst ja nur, du bist irgendwie nur so ein Christ. Lasst euch nicht verrückt machen. Glaube ist richtig und gut. Und er tut uns Menschen auch gut. Wir sind so gemacht. Jeder von uns glaubt. Auch die Atheisten und die Agnostiker, alle ohne Ausnahme, glauben wir an etwas. An jedem Tag unseres Lebens. Verschrien wird also nicht der Glaube. Verschrien wir der Glaube an Jesus Christus, weil der Glaube an Jesus Konsequenzen für uns hat. Glaubst du an ihn, dann weißt du auch, dass es Gericht und Tod am Ende unseres Lebens geben wird, wie auch immer man dieses Ende dann nennt. Ob nun Verdammnis, die Trennung von Gott, Hades oder Hölle. Und das ist die vollkommene Abwesenheit von Gott. Manche Leute erleben eine solche Hölle hier auf Erden, dass sie in einer Familie aufwachsen oder sie in einer Situation sind, wo Gott meilenweit entfernt ist, weil keiner sich von denen zu ihm bekennt. Und diese Abwesenheit von Gott in ihrem Leben, das führt zu so viel Schmerz und so viel Leid. Das ist Hölle auf Erden mit dem ganzen Missbrauch, wo Gott nicht die Spur in der Nähe ist. Und das ist das, was die Menschen ohne Jesus Christus in der Ewigkeit erwarten wird. Manche Menschen möchten dann trotzdem lieber den Strauß spielen und ihren Kopf ganz tief im Sand vergraben, statt mit offenen Augen dem Unheil zu begegnen, das Kommende erkennen und dann entsprechend zu handeln. Denn Gott will nicht, dass ein einziger Mensch verloren gehe. Aber es ist die Wahl jedes einzelnen Menschen. Es ist deine Wahl. Du bist gefragt, wie du dich entscheiden wirst. Und sei aber gewarnt, und das ist auch der Kampf der Menschen um dich herum, diese Entscheidung fällt keinem von uns leicht. Es gibt nämlich den Teufel, der deinen Glauben an Jesus Christus verhindern will. Und so gibt es Menschen, die lieber den Lügen des Teufels folgen möchten, als der harten Wahrheit, die uns Jesus so liebevoll verkündet hat. Das ist also das Problem und nicht der Glaube an sich. Jeder von uns glaubt. Unter uns gibt es keine Ungläubigen, denn sogar die Atheisten glauben an etwas. Und ich lade dich ein, an Jesus Christus zu glauben, dich für ihn zu entscheiden. Wenn du doch schon dich für ihn entschieden haben solltest, dann lass dir nicht einreden, du wirst dümmer als der Rest der Welt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn jemand sich über dich lustig machen sollte, dass du an Jesus glaubst, dann antworte mit aller Zuversicht, ja, ich glaube an Jesus und ich habe auch allen guten Grund dazu, aber sage mir, woran glaubst du? Und wenn die Person dich gleich abwiegeln soll, wie sie glaubt ihr gar nicht, dann sag mit Überzeugung, nein, nein, im Ernst, auch du glaubst an Dinge und Personen, an gute Weizenbrötchen und ungiftigen Joghurt. Aber sage mir, ist der Gegenstand deines Glaubens tragfähig? Denn meiner ist es. Es gibt keinen Ungläubigen hier auf der Erde. Auch der Atheist glaubt. Und wie die Zeit in ihrem Artikel schrieb, ist ja der Atheist der Meinung, dass es Gott nicht gibt. Daran aber glaubt er. Und der Artikel fährt weiter fort. Die entscheidende Frage lautet schließlich, ja, in Bezug auf verschiedene Studien zu glauben, auf die der Artikel sich bezieht, könnte das Leben, könnte die Gesellschaft, könnte die Welt ohne Glauben funktionieren? Die Antwort lautete nein. Wir alle glauben, wir können gar nicht anders. Es gibt deshalb keine Atheisten, so im umgangssprachlichen Sinn, oder Agnostiker. Aber es kommt sehr wohl darauf an, woran du glaubst. Und das ist das Entscheidende. Und hast du dich entschieden, den Tatsachen über Jesus Glauben zu schenken, dann war das wirklich gut so. Denn er lebt. Er ist wahr. Er ist gekommen. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er ist auferstanden. Er ist real. Wenn du an ihn glaubst, dann ist das etwas, eine Überzeugung, die auf Fakten und Tatsachen und Augenzeugenberichte beruht. Wäre es anders, würde ich auch nicht glauben wollen. Aber es ist nicht so. Wenn ich an meinem Glauben zweifle und ich habe diese tatsächlich manchmal diese dunklen Stunden, wo ich sage, was ist, wenn das alles wirklich falsch ist, wenn nichts davon stimmt, was mache ich dann? Dann nehme ich wieder dieses Buch, die Bibel zur Hand und geschrieben von über 40 Autoren, über einen Zeitraum von über 1500 Jahren. Und sie berichten mir schwarz auf weiß, Augenzeugenberichte. Und sie erzählen mir, wie es früher war, wie es später mal sein wird und was heute wahr ist. Ich weiß, wie die Bibel überliefert worden ist. Ich weiß, dass sie vertrauenswürdig ist. Wenn ich meine Zweifel habe, dann gehe ich wieder zurück zum Wort Gottes und lese es und lasse mich wieder davon stärken. Erinnere mich wieder daran, dass wirklich das Fußballspiel nur 90 Minuten dauert und dass der Ball rund ist. Das heißt, ich gehe zurück zu den Grundlagen dessen, was mich als Menschen ausmacht. Ich gehe zurück zu den Grundlagen dessen, was das Leben wirklich ausmacht. Ich gehe zurück zu den Grundlagen dessen, woher ich herkomme, wer ich bin und was mich in der Zukunft erwarten wird. Und weil ich weiß, dass es war, weil ich weiß, dass Jesus Christus gelebt hat, weil ich weiß, dass er nicht gelogen hat, weil ich weiß, er ist gestorben und er ist auferstanden. Das ist die Nahrung für meinen Glauben. Das ist die Grundlage für meine Überzeugung. Und deshalb, wenn jemand kommt und zu mir sagt, der Glaube ist der Trost der Dummen, sage ich, was für ein Schwachsinn. Auch du glaubst. Aber ich stehe auf Felsen festem Grund. Weil Jesus Christus war, er ist und er wird für alle Zeit immer bleiben und ich werde immer bei ihm sein. Wir alle glauben, es gibt keinen Ungläubigen und es ist gut so, dass du an Jesus Christus glaubst. Amen.